Hier ist der astrologische Podcast, Astropod.
Das ist die Folge 183 von 183 Folgen des Astropod, dem astrologischen Podcast. Heute mal wieder mit Ricarda Berlage.
Lieber Alexander, hallöchen.
Und mir.
Und dir.
Wie geht es dir?
Oh, mir geht es gut. Ich bin so aufgeregt wegen dieser wirklich wichtigen Folge, die wir heute aufnehmen.
Ja, es ist die Konstellation des Jahres und natürlich auch die Konstellation, die ganz viel mit dem Epochenwandel zu tun hat. Und wie wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben, da war diese Eklipse, die Widder-Eklipse, aber das war die erste Eklipse in der Luftepoche. Und natürlich ist ja immer der Modus, die Astrologen gucken sich immer die letzten Jupiter-Uranus-Konjunktionen an, also wenn der Zyklus schon mal stattgefunden hat, und vergleichen, was war dann. Bei diesen Vergleichen muss man aber immer in Betracht ziehen, dass wir jetzt eine gleiche Konstellation in einer anderen Epoche haben. Das heißt, die Schwerpunkte sind ganz, ganz andere.
Verändert die Stimmung und alles, was dazugehört, würde ich sagen, oder?
Ja, nicht nur die Stimmung, die auf jeden Fall, aber auch die Motive, die Themen. Denn Jupiter-Uranus vergleiche ich ja immer mit dem berühmten Gumminoppen-Flummi.
Sehr besonders, du hältst ihn gerade in die Kamera und leider machen wir noch keinen Videopodcast, sonst hätte das jetzt jeder sehen.
Das wird aber demnächst kommen. Und ein Gumminoppenflummi ist ein Flummi, der ja per se schon mit wahnsinnig viel Power und Dynamik fliegt, der normale Flummi. Aber dieser Flummi hat Noppen auf der Oberfläche. Das heißt also, wenn du den schmeißt, fliegt er nicht dahin, wo du ihn erwartest. Und das ist meine knappe Synthese der Bedeutung von Jupiter-Uranus. Das heißt, der fliegt in eine andere Richtung als erwartet, die aber dann die notwendige ist. Und vielleicht kann man die beiden Jungs mal betrachten. Wofür steht Jupiter, wofür steht Uranus?
Finde ich super.
Findest du gut?
Finde ich gut.
Das ist gut.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jupiter steht für den Weg. Wohin geht's? Wohin gehe ich weiter? Was sind die nächsten Schritte? Was ist die Perspektive, die Aussicht? Wenn wir das Gefühl haben, dass etwas einen Weg vor sich hat, also auch innerhalb einer Perspektive, innerhalb einer Beziehung, nicht einer Perspektive, sondern innerhalb einer Beziehung, dann macht die Beziehung Sinn. Wenn ich das Gefühl habe, innerhalb einer Beziehung, da gibt es nicht mehr viel gemeinsam zu erleben, zu gestalten, dann hat die Beziehung keinen Sinn mehr. Also drechsel ich den Begriff Sinn relativ einfach nach unten. Sinnvoll ist das, was weitergehen kann, mag, darf und soll.
Ich weiß, dass ich komme jetzt mit einem Wort, was aus der Schlagwort-Astrologie kommt, aber was ich in dem Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, interessant finde, weil wenn man sich so diese ganz klassischen Bücher anguckt, dann steht da immer, der Jupiter in unserem Horoskop zeigt uns den Ort unserer Erfüllung. Und das finde ich interessant auf das, was du gerade, in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, weil in dem Moment, wo ich in einer Sache wirklich einen Sinn fühle, bin ich mit dem Thema auch verkörpert und erlebe daraus eine Erfüllung. Punkt.
Ja, aber Erfüllung ist ja ein super Begriff. Das Problem der Schlagwortastrologie ist, dass sie ja immer nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Begriffen mit Kommas dazwischen ist, was noch keine Syntax ergibt, also keine sinnvolle Sprache, also auch kein Inhalt, weil ein Inhalt ist keine Aneinanderreihung von Einzelbegriffen. Der Thomas Ring, der von mir geschätzte, der hat ja den Jupiter genannt, das Bestmögliche.
Oh, wie schön.
Super, oder?
Super.
Mhm. Und das Bestmögliche ist ein Weg, also auf dem Weg dahin. Und in dem Moment, wo du das Bestmögliche aus dir holen kannst, ist das die Voraussetzung für die Erfüllung.
Mhm.
In der Erdepoche war aber Erfüllung nicht der Ausdruck des Bestmöglichen, sondern die Akkumulation von Kapital und Besitz.
Mhm.
Das heißt, das sogenannte Bestmögliche als Erfüllung konnte in der Erdepoche gar nicht eine ausreichende Würdigung erfahren, weil der Jupiter eine andere Funktion hatte in der Erdepoche, als er das in der Luftepoche hat.
Welche Bedeutung bekommt der Jupiter in der Luftepoche?
Der bekommt viel mehr Erfüllungscharakter und dass das Bestmögliche in der Vernetzung besteht. Nicht im Besitz, nicht an der Anhäufung von Besitz, sondern in der inhaltlichen Vernetzung. Das heißt also, wenn ich ein Thema habe und sehe, das Thema ist nicht isoliert für mich und ich mache damit Gewinne, sondern das Thema ist verbunden mit anderen Themen in der Welt, dann komme ich in die Gestaltung. Dann bin ich kein Besitzverwalter, sondern ein Inhaltsgestalter.
Bedeutet für mich auf der persönlichen Ebene, ich finde Erfüllung darin, dass ich mich in den Themenbereichen, in denen ich mich zu Hause fühle, in denen ich mich wohlfühle, ein Netzwerk aufbaue mit gleichgesinnten Menschen und dadurch sowas wie ein gemeinsames Wachstum entsteht?
Das ist eine Sache, aber es geht auch darum, also das ist eine Möglichkeit, das ist eine formale Möglichkeit, aber es geht auch darum, die Themen inhaltlich miteinander zu vernetzen.
Ah, du meinst Astrologie und Unternehmertum.
Zum Beispiel, genau. Also, dass man sieht, das ist ja das Myzel, der eigentliche Pilz, der die unterschiedlichen Themen miteinander in Vernetzung bringt. Und dadurch entsteht das Neue. Das Neue der Erdepoche war ja immer linear gedacht. Schneller, höher, weiter und noch eins obendrauf. Und dieser lineare Entwicklungsbegriff ist ja auch die Krux der Moderne. Also das, worüber die Moderne letztendlich in der langfristigen Perspektive gestolpert sein wird. Weil das Neue besteht ja oftmals darin, dass man etwas, was schon da ist, in eine neue Kombination bringt. Und durch den Dialog von etwas Altem und etwas Neuem ein ganz anderes Gefühl entstehen kann. Ich habe ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Leben.
Was ich freue mich drauf.
Ja, meistens nicht so die Spezialität von mir ist. Ich habe nämlich angefangen, meine Gemälde, auch meine Porträts, mit alten Rahmen zu rahmen.
Mhm.
Und jetzt habe ich ein Gemälde, was ich vor 20 Jahren gemalt habe, mit einem alten Rahmen, den ich auf dem Trödelmarkt gefunden habe, der aber ganz zauberhaft ist, gerahmt. Und dadurch bekommt das Bild eine ganz andere Aussage, als wenn es rahmenlos ist, weil es eine Geschichte, es entsteht eine komplett andere Geschichte. Nur als Beispiel, das ist eine Neuvernetzung von etwas Altem mit etwas Neuem und etwas Gegenwärtigem.
Schön.
Das ist ganz banal, aber es bewegt viel.
Mhm.
Also ich bin jetzt auf der Rahmenspur.
Du bist auf der Rahmenspur, sehr gut.
Genau.
Ja. Ich denke auch gerade daran, was es vielleicht auch mit unserer Medizin macht. Diese Vernetzung, das ist ja das, was man auch schon immer mal wieder liest, von Schulmedizin und alternativen Heilmethoden, könnte auch sowas sein, was unter dieser Konstellation stattfindet, oder?
Absolut, weil das Problem der Schulmedizin der Erdepoche ist ja, dass das faktische Analysieren eines einzigen Bereichs und den zu isolieren und zu durchdringen und zu verstehen und aus dem Gesamtgefüge rauszunehmen. Gefüge war so ein Lieblingswort auch vom Thomas Ring. Und wenn man sagt, man vernetzt die Alternativmedizin mit der Schulmedizin, macht man im Grunde genommen nichts anderes als das, was die Menschen früher auch gemacht haben, nämlich das Ganze als Heilung zu begreifen und nicht nur eine mechanische Reparatur eines Körperteils.
Genau, und den Mensch auch als Ganzheit wiederzusehen, oder?
Genau.
Ja. Mhm.
Eine Heilung ist ja nur möglich, wenn man den Menschen als Ganzes betrachtet. Alles andere ist Reparatur an einer Stelle.
Mhm.
Also das ist so, wenn ich einen Reifen flicke, dann ist er halt geflickt. Aber das ist noch keine Heilung des Fahrrads.
Okay, verstehe ich, ja.
Also das Thema Sinnhaftigkeit wird ein anderes in der Luftepoche dadurch. Und Sinn entsteht ja erst durch Vernetzung. In der Erdepoche ist ja der Sinn völlig abhanden gekommen, weil das Lebensbild ein lineares war. Darüber habe ich in meinem Buch auch ein langes Kapitel geschrieben. Wenn das Leben anfängt und irgendwann wieder aufhört und der Sinn des Lebens darin besteht, so viel Sicherheit zu schaffen wie möglich und dann ist irgendwann Schluss, da sollte man am besten die Grabplätze schon vorher reservieren, dann ist das Leben natürlich nicht sinnvoll. Aus dem linearen Zeitverständnis kann sich kein Sinn ergeben. Der Sinn ergibt sich nur aus dem Zyklischen, aus der Wiederkehr. Also die Wiederkehr von gleichen Motiven unter einem anderen zeitlichen Erfahrungshorizont zum Beispiel. Also die Wiederkehr von Themen in der Geschichte, die Wiederkehr von Themen in der eigenen Biografie. Das Aufgreifen von etwas, was schon da war, bringt den Sinn, weil man plötzlich den Sinn erkennt, warum etwas, was schon mal da war, die Voraussetzung für das ist, was jetzt da ist und was in der Zukunft kommt. Mhm. Also gehört zu der ganzen Angelegenheit natürlich auch die ganz archaische Rückkehr zum zyklischen Zeitverständnis. Was nicht heißt, die Wiederkehr immer nur einmal das große Jahr, darüber habe ich schon oft gesprochen, sondern die Spirale, also eine Bewegung, die kreisläufig in eine Richtung ist und bei der es trotzdem eine Bewegung in eine andere gibt. Das ist aber nur der eine Teil der Konstellation. Der andere ist der Uranus.
Yay!
Und der Uranus ist der Mutationsagent der Evolution. Das heißt, der Uranus bringt ein System dazu, sich aufgrund der Notwendigkeit seiner Gewohnheiten zu verändern, damit es überleben kann. Wunderbar dargestellt an dem Beispiel der Beziehung zwischen Parasiten und Wirten. Mhm. Wenn der Parasit den Wirt befällt, dann muss der Parasit, der Wirt, seine Lebensgewohnheiten verändern, damit er den Parasiten wieder los wird. Das heißt, die Notwendigkeit der Veränderung geschieht meistens nur durch eine Aufforderung. Der schöpferische Mensch, der kann gar nicht anders, als ohne den Uranus unterwegs zu sein, weil der nicht, der ist ja kein Verwalter und der ist nicht daran interessiert, das, was er macht, zu wiederholen. Dann wäre er ein Illustrator und das ist das Zwischending zwischen einem Gestalter und einem Verwalter. Aber der gestaltende Mensch braucht permanent dieses Gefühl oder hat diesen Trieb, die Dinge weiterzuentwickeln. Also steht der Uranus auch für die Weiterentwicklung.
Ja, das heißt, ist ein, beide Planeten sind doch eigentlich auch in die Zukunft gerichtet. Also die sind doch beide, wenn man sich jetzt mal auch die Schütze-Thematik anguckt, vom, wo der Jupiter ja der Herrscher ist, sind beides Themen, die nicht so gerne im Hier und Jetzt sind, sondern sie eigentlich ihre Nase schon in der Zukunft haben und versuchen, Dinge zu realisieren, die sie schon schnuppern können, oder?
Das ist richtig. Jetzt ist es aber bei dem, der Jupiter braucht den Blick nach vorne, aber der Uranus funktioniert nicht, wenn er nicht drinne ist. Das ist ja ein mhm. Schatten des Wassermanns, sich aus dem Zentrum rauszuschießen an die Peripherie, um von außen die Dinge zu beobachten. Aber man muss gleichzeitig im Augenblick sein, um improvisieren zu können. Das ist also auch ein Beispiel in der Musik oder wo auch immer. Wenn du improvisierst, musst du komplett im Augenblick sein, damit du mitbekommst, was geschieht, damit du neu gestalten kannst. Mhm. Und für den sogenannten schöpferischen Menschen ist die Improvisation ein tägliches Bedürfnis. Das ist kein Zwang, es ist keine Entscheidung, sondern es ist Teil des Naturells.
Würdest du das als Freiheit in der Handlung übersetzen? Also bedeutet das, dass Menschen, die einen starken Uranus in ihrem Horoskop haben, Menschen sind, die die Freiheit brauchen, ihren Alltag auch zu improvisieren? Also im Sinne von die Luft brauchen, um entscheiden zu können, ich schreibe jetzt die E-Mail oder ich fahre jetzt zu einer Freundin, so banal? Ist das so,
die brauchen,
wie ich das anfühlen kann?
Die brauchen Unabhängigkeit von zu strikten Ritualen und nicht Freiheit an sich, sondern Freiheit, um gestalten zu können, umgestalten zu können. Mhm. Also es ist eine handlungsbezogene Freiheit. Es ist nicht Freiheit an sich. Das wird gerne in der Schlagwortastrologie verwendet, freiheitsliebend und Freiheit. Aber das ist so ein bisschen nichtssagend, weil der Begriff Freiheit ist so groß wie der Begriff Liebe.
Und gibt es Freiheit überhaupt wirklich? Fragezeichen lassen wir jetzt stehen, weil wir auf was ganz anderes mit dieser Folge hinaus wollen.
Ich würde nochmal den Thomas Ring zitieren, der sagt, frei wovon und frei wofür. Mhm. Und dann wird es konkret.
Und dann wird es konkret, sehr schön.
Das ist ja das Schöne. Dann ist es eben Sprache, dann erzählt es eine Geschichte. Mhm. Und das heißt, wenn diese beiden Vögel aufeinander knallen, dann gibt es einen Mutationssprung in der Sinnhaftigkeit der Weiterentwicklung. Mhm.
Das war und jetzt Mutation, ja, und diesen Mutationssprung, oh Gott. Diesen Mutationssprung haben wir am 21. April in diesem Jahr.
Richtig.
Auf 21 Grad Stier.
Stur.
Stur.
Ja, Stier oder Stur, das gucken wir dann noch. Mhm. Und diese Konstellation ist enorm. Die hat natürlich in der Erdepoche eher dazu geführt, dass materielle Errungenschaften, Innovationen stattgefunden haben, technische Innovationen. Was ja auch ein Teil der Versiffung des Kulturbetriebs ist, dass die Kultur im 20. Jahrhundert auch auf technischen Innovationen sich definiert hat. Dabei hat Kultur mit Technik und Mechanik nichts zu tun, außer dass es die Voraussetzung zum Schaffen bestimmter Werke ist. Aber es geht ja dabei um eine inhaltliche Neuvernetzung. Das könnte man als sinnhafte Innovation betrachten, aber nicht dieses Technische. Und man findet diese Konstellation oder Konstellationen zwischen Jupiter und Uranus natürlich auch in den Horoskopen von Menschen, die brillante Gedankenwinkel haben vollziehen können, wie beispielsweise der berühmteste Albert Einstein.
Oh ja.
Und da macht es ja Sinn, weil der ja de facto um die Ecke gesprungen ist und etwa eine Sichtweise auf die Dinge gebracht hat, die man vorher in der Weise noch nicht klar auf dem Schirm hatte, beispielsweise. Mhm. Und sowas ist natürlich jetzt in der Art auch sowohl in der Welt als auch auf der ganz persönlichen Ebene für jeden Einzelnen als Möglichkeit da. Und wir müssen aber schauen, was bedeutet das eigentlich? Das Ganze ist im Stier. Und welche Voraussetzung ist dafür gegeben? Und dann haben wir noch diesen anderen großen Aspekt, der mir ganz wichtig ist, dass wir ja den Pluto, der sagt, das ist der Preis, das soll investiert werden. Also entweder gibst du alles oder tust du nur so. Versuchst du, die Kraft zu geben, um Kraft freizusetzen, oder benutzt du deine Kraft, um andere zu klein zu halten und zu manipulieren? Der Pluto ist im Wassermann und wird dadurch vom Uranus beherrscht, der also ein Planet dieser Gummi-Noppen-Flummi-Konstellation ist. Also man kann sagen, der Uranus sind die Noppen auf dem Flummi. Und der Noppenagent des Flummis beherrscht den Pluto. Das heißt, die beiden haben miteinander zu tun. Und ich würde die Dynamik gerne darstellen. Nämlich Uranus im Stier heißt loslassen, einen Abstand nehmen. Auf Englisch sagt man Detachment. Das finde ich ganz gut. Ich weiß nicht, wir haben sowas im Deutschen, glaube ich, nicht, oder?
Ja, es ist so wie ein nicht mehr verhaftet sein mit was. Ich glaube, es ist komplizierter auf Deutsch, ja.
Es ist ja wie immer im Deutschen. Das ist ja so, im Englischen kannst du, wenn du einen Text schreibst, Popmusik machen. Im Deutschen wird es direkt ein Streichquartett. Mhm. Ja, also ich habe so auch das Bild bei Detachment. Da ist was, was so ein bisschen noch klebt. Und dann so ziehst du es ab. Und dann ist es weg. Es ist vielleicht so ein kleiner Schmerz des Uprises. Aber es ist dann eben weg. Und das heißt also, der Uranus im Stier möchte, dass wir uns von einer alten Erdreich-Stier-Verhaftung der Sicherheit-Stier loslösen, dass wir also ins Detachment davon gehen, einen Abstand nehmen, um auf die alte Verhaftung einen neuen Blick zu werfen, eine Objektivation auf unsere subjektive Verhaftung an einem alten Wertmaßstab. War das zu kompliziert?
Ich habe mich gefragt, ob das dieser eine Satz ist, der erklärungsbedürftig ist.
Dann mach das mal. Sehr gut.
Also es geht darum, oh Gott, soll ich es probieren?
Ja. Es
geht darum, dass wir uns loslösen von unserem kleinen Sicherheitsgefühl für die Welt und das große Ganze mehr ins Auge fassen, um damit Möglichkeiten zu schaffen, die einen neuen Weg gestalten können.
Das große Ganze ist da noch nicht drin, weil das wäre der Fisch. Okay. Aber der Neptun ist in den Fischen, der lungert daneben und sagt, das große Ganze bitte immer mit dabei haben. Aber es ist der Blick aus dem Abstand, Abstand nehmen. Mhm. Abstand nehmen ist die Voraussetzung für das große Ganze, ist aber noch nicht das große Ganze. Also Abstand nehmen und zu sehen, warum bin ich da verhaftet? Was ist denn eine Stierverhaftung? Eine Stierverhaftung ist territorial. Terra, Erde.
Gartenzaun.
Ja, alte Gartenzäune.
Ja, der Jägerzaun. Der jedes Grundstück
Ja. Der spießige Jägerzaun, genau. Und die Jägerzäune überall auf der Welt. Also man kann sagen, überall da, wo wir in der Welt territoriale Aggressionen erleben, sind die vollkommen aus dem Erdreich-Gedanken stimuliert.
Und weil es ja auch oft um Ressourcen der Erde geht. Ne? Also viele Kriege auf dieser Welt haben ja was mit Ressourcen aus der Erde zu tun. Öl,
genau.
Gasvorkommen, Edelsteine, was auch immer.
Kohle. Im sprichwörtlichen Sinne, im übertragenen Sinne.
Ja.
Das sind ja alles Erdreichressourcen. Aber es geht auch um die Frage, wie gehen wir mit der Erde um? Also daher ist es natürlich, egal was für Ideen die Leute da draußen haben, astrologisch gesehen überhaupt nicht verwunderlich, dass die Diskussion ist, wie gehen wir mit den Erdressourcen um, wie gehen wir überhaupt mit der Erde um. Darüber habe ich, glaube ich, schon 500 Millionen Mal in 183 Podcasts gesprochen. Also eine andere, respektablere Beziehung zum Körper Erde wie auch zum Körper der Frau. Also die Frau nicht nur als Projektionsfigur für Barbie-Puppenhaftigkeiten zu begreifen, sondern zu respektieren in der Sinnhaftigkeit, in der Sinnlichkeit, in der Lebendigkeit, in der Kraft, in der Schönheit, der Vielheit und so weiter. Diese Liste wäre jetzt zu lang und würde bis zum Podcast 197 führen. Und die Frage, was haben wir überhaupt für eine Beziehung? In der Erdepoche war unsere Beziehung zu allem analytisch, weil der Versuch, alles mechanisch verstehen zu wollen. Das heißt, die Beziehung zur Natur war nicht verbunden, sondern getrennt und analysierend. Also auch nutzbringend orientiert. Welchen Nutzen können wir daraus ziehen? Und das ist das, was jetzt unter einer solchen Konstellation verstärkt in die Sichtbarkeit kommt. Uranus im Stier ist ja auch der Herrscher der gesamten Luftepoche. Weil 2020, als Jupiter, Saturn sich trafen auf 0 Grad Wassermann, war der Uranus schon im Stier. Ja. Dadurch kann man sagen, das Thema des anderen Umgangs, der anderen Beziehung zu der Grundlage des Seins, zum Körper, wird das Hauptthema der Luftepoche sein. In Vorbereitung auf das Wasserthema.
Ich würde gerne deine Einschätzung dazu hören, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, kommt man nicht drum rum, als auch auf das Thema Finanzen zu stoßen. Stier als Finanzzeichen. Und 2008 waren die beiden doch, glaube ich, im Quadrat, Jupiter und Uranus. Und das war ja, wie wir alle uns erinnern können, Zeit der Finanzkrise. Ist es, also erwartet uns ein Geldregen, Alexander? Das ist meine Frage.
Na, es geht um eine neue Beziehung zum Finanzwesen. Es geht um eine neue Beziehung zu dem, welche Vorstellung der Wertigkeit dahinter liegt. Und die Wertigkeit hinter dem Finanzsystem spiegelt sich in der Beziehung zur Natur. Wenn die Beziehung zur Natur so eine ist wie im Kühlschrank, ich mache ihn auf und nehme alles, was drin ist und fresse das einfach, dann ist dementsprechend das System auch ausgelegt. Und da entstehen ganz viele Fragezeichen, was bestimmt ein Grund ist für die viele Aspekte der globalen Krisen, die wir zwischen den Kulturen, wenn man die so überhaupt so nennen möchte, die im Moment ja ziemlich an einem niederen Punkt alle angelangt sind. Aber darin drückt sich auch die Notwendigkeit einer kompletten Werteumorientierung aus, einer kompletten Werteneuausrichtung ein.
Ist das schön? Ich finde, das ist, also mir macht das ganz viel Hoffnung, diese Konstellation, dass da vielleicht ein großer Neuanfang auf uns wartet. Ich finde das schön.
Ja, Neuanfang ist gar nicht zu vermeiden, weil wir ja einen Epochenwandel haben. Und der ist ja größer als unsere persönliche Meinung oder auch Sicht darauf. Aber es ist ja zyklisch da. Das ist ein Beispiel, was ich immer ganz schön finde und auch schon oft erwähnt habe. Der Frühling kommt, wenn er kommt. Und da haben wir Menschen schlicht und ergreifend keinen Einfluss drauf. Und so ist so ein großer Zyklus auch, den können wir als Menschen nicht aufhalten. So gesehen.
Ja.
Und dann ist eben die Frage, der Pegel des Abstand nehmens zu der eigenen Verhaftung bestimmt, wie sehr wir uns auf das Neue einlassen können. Das heißt, wir haben hier eine Wenn-Dann-Konstellation im Moment zwischen diesem Jupiter-Uranus, zwischen dem Gumminoppen-Flummi und dem Verbindlichkeitsagenten, dem Pluto. Je mehr wir von dem Alten loslassen, desto stärker können wir in das Neue eintauchen. Man könnte sogar so ein bisschen pathetisch formulieren, dass sich in diesem Jahr so ein bisschen entscheidet, wer den Weg in die neue Epoche schafft oder nicht. Oder wer irgendwo da straucheln bleibt an dem Alten. Und natürlich kann eine solche Konstellation eine immense Beschleunigung der Entwicklungsprozesse mit sich führen. Also kann man gucken, wenn man sich die Welt anschaut, die Menschen, die man kennt, wer hängt gerade wo am Alten fest und lässt nicht los? Und wer probiert was Neues aus, ist mutig. Also die Verwaltung des Alten erkennt man daran, dass es keine Lebendigkeit mehr hat. Da kommt nichts Lebendiges raus. Das ist so nur das Bekannte, aber das entwickelt sich auch nicht mehr. Das ist eigentlich schon scheintot. Das ist wie so ein Spanferkel auf dem Grill, was schon abgegessen ist und die Leute gießen noch mal irgendeine Wustersoße drauf, um da noch irgendwas rauszuholen. Da ist aber nicht mehr wirklich substanziell was rauszuholen. Und daran zeigt sich dann auch, das ist das Prinzip Skorpion, das ist ja gegenüber vom Stur, ob das eine echte Verbindlichkeit ist oder nicht. Mhm. Wenn ich mich auf dieses alte meine einzulassen, ist es kein Einlassen. Es ist die Simulation eines Einlassens. Es ist so, als ob. Ich tue so, als ob.
Ich glaube, das ist auch nicht immer so leicht rauszufühlen, oder? Ist das jetzt das eine oder das andere? Also wenn ich mir jetzt mal die Frage stelle, was bedeutet das praktisch für mich in meinem Leben? Und ich nehme mal das Beispiel Job. Ich bin irgendwo in meinem Beruf und ich habe das Gefühl, ich mache den schon seit 20 Jahren. Ich kriege da jetzt keine Erfüllung mehr, aber ein gutes Gehalt. Dann ist es ja auch ein schmaler Grat, mich dann zu fragen, wo bin ich jetzt angepasst aus Gewöhnung heraus? Mhm. Und wo ist es vielleicht auch mein Weg? Also ich glaube, das ist, gilt es auch individuell nachzuspüren.
Ja, aber diese Konstellation macht es nicht so schwer, das rauszufinden. Es macht es eher einfach. Ja, es ist eher so, die macht es dann schwieriger, sich selbst zu verscheißern und so zu tun, als ob das, was man da tut, gerade eine echte Hingabe ist oder nicht. Weil das kann man schon spüren.
Ja, wenn man mit sich verbunden ist. Wenn. Aber davon gehen wir ja mal aus. Wir haben ja wache Hörer, die alle sehr bei sich sind.
Ja, aber die Nichtverbundenheit wäre dann der Moment, an dem sich entscheidet, wie der weitere Weg geht oder nicht. Ist das überhaupt ein Weg oder ist das gar kein Weg mehr? Mhm. Und jetzt wollen wir mal in die Häuser einsteigen.
Das haben wir uns nicht vorgenommen. Ich bin so gespannt.
Wir gucken uns an für euch die Jupiter-Uranus-Konjunktion der Gumminoppen-Flummi in den 12 Feldern des Horoskops. Das Horoskop ist ja ein Kreis und da haben wir 12 Felder, die manchmal unterschiedlich groß sind. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Spielbrett für ein Kinderspiel. Und bei der Geburt entscheidet sich, wie die Felder gedreht sind. Und dann entscheidet sich auch, wo die ganzen Planeten stehen. Und die Planeten betrachte ich immer gerne so wie Spielfiguren, die da irgendwo stehen. Und dann guckt man immer, ja, wie gut passt denn der dahin und wie gut passt die dahin? Und wenn die da nicht hinpassen, was machen wir dann mit denen? Das heißt ja nicht direkt Hilfe, sondern ist ja auch eine Herausforderung, sich was zu überlegen. Und so ist es natürlich hochgradig spannend. Was passiert, wenn der Gumminoppenflummi im ersten Haus ist, also in dem Zeichen auch des Aszendenten? Der Aszendent ist die persönliche Lebensaufgabe, der Grund, warum ich da bin, was ich mache. Und wenn der Gumminoppenflummi da ist, dann ist das Thema mit meiner Lebensaufgabe auf eine andere Umlaufbahn zu gehen. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, wenn ich mit Stier-Aszendent und Jupiter-Uranus im ersten Haus im Stier in der Vergangenheit mich sehr um territoriale Sicherheiten bemüht habe, auch meinetwegen beruflich. Also entweder im Wirtschaftswesen unterwegs war oder im Landbau als Beispiel, dann geht es jetzt darum, eine Innovation da reinzubringen, also andersartig mit den Grundwerten des Themas umzugehen. Also zum Beispiel zu sagen, ich muss in meiner Landbauaktivität das ganze Thema neu aufsetzen, zeitgemäß aufsetzen. Das heißt, diese Konstellation ist natürlich eine der stärksten, weil man das Gefühl hat, ich kann meine bisherige Erfahrung nehmen, aber das Ganze jetzt mal sprichwörtlich, ich mag das normalerweise nicht auf eine andere Ebene oder eine andere Bewusstseinsebene, das klingt immer so toll, aber es sagt im Endeffekt nichts aus. Aber hier heißt es, auf eine zeitgemäße Ebene zu bringen.
Ich habe das Wort Nachhaltigkeit gerade im Kopf.
Ja, würde passen.
Oder? Ich erwirtschafte jetzt nur das, was für mich jetzt in diesem Moment wichtig ist, was für mich eine Bedeutung hat, hinzu, ich denke daran, etwas zu hinterlassen, nachhaltiger zu sein.
Ja, oder in den Verbund zu stecken, in das Gemeinnützige mit reinzubringen und zu merken, nur wenn wir alle gemeinsam am Thema arbeiten, was ja auch mit der ökologischen Dramatik der Erde der Fall ist, das können nicht mehr einzelne Positionen, da müssen alle kooperieren. Mhm. Also ich gehe von einem Einzelnutzen in eine Kooperationsstruktur rein.
Ja, schön.
Und das heißt, dass ich mit dem bisherigen Wissen aus der Erdepoche natürlich sogar unter Umständen viel bewegen kann. Mhm.
Lass mich noch eine Sache sagen, wie erkenne ich, wo diese Konstellation stattfindet in meinem eigenen Horoskop? Ich sage es nochmal, ich habe es gerade schon mal gesagt, sie findet auf 21 Grad Stier statt. Jedes Zeichen hat 30 Grad, daraus ergibt sich der Tierkreis 360 Grad. Und dann kann jeder bei sich gucken, wo ist 21 Grad Stier in meinem Horoskop? Und das, was wir gerade gesagt haben, war erstes Haus.
Super, persönliche Lebensaufgabe.
Persönliche Lebensaufgabe.
Ja, das zweite Haus ist der Bezug, den ich zu meinem Körper und zur Natur habe. Und das ist ja ziemlich abgeschnitten gewesen in der Erdepoche, das ist ja die Paradoxie. Weil die Verbundenheit nicht das Thema war, ist selbst die Beziehung zum eigenen Körper abgeschnitten, wie auch die Beziehung zur Natur, weil eben alles nur analytisch betrachtet wurde. Ich habe mir auch oft überlegt, dass dieser aktuelle Fitnesswahn ja auch so eine Art künstliche Retour zu der instinktiven Animalität in unserem Körper ist, um auch den Körper anders zu spüren, wobei natürlich das Ästhetische dabei oftmals im Vordergrund steht. Aber im Grunde genommen, in der Natur gibt's ja keine Fitnesscenter. Also Tiere machen das nicht, die sind einfach immer in Bewegung. Mhm. Hier geht es um die Grundfrage, welche Beziehung habe ich zu meinem Körper, welche Beziehung habe ich zur Erde, welche Beziehung habe ich infolgedessen zu dem, was der Grundwert des Lebens ist? Mhm. Welche Beziehung habe ich zu meinem Besitz, zu allem, was territorial ist?
Lass mich nochmal kurz zurückkommen auf diese Körperthematik. Uranus im Stier ist aber auch für mich dieses extreme technologisch getriebene Tracking von Dingen, die ich zu mir nehme, meinen Körper auslese, also wie viel Sauerstoffsättigung habe ich, wie viel Schlaf habe ich wirklich gehabt. Also letztendlich ist das ja so ein weirdes Zurückkommen zur Verbundenheit zum eigenen Körper über ein Device. Also das wäre ja auch dieses technologisch getriebene ist ja Uranus. Mhm. Also finde ich, passt das da ganz gut rein.
Das passt rein, wäre aber eine Über-Ich-Entsprechung, nämlich die Perfektions-Selbstoptimierungsvorstellung der permanenten Kontrolle über das, was ist. Mhm. Und da würde ich dir jetzt mal mit dem Wort weird durchaus recht geben.
Ja.
Das ist von der Mäßigkeit her definitiv übertrieben.
Ja.
Aber ist ein Teil des Zeitgeistes, der das zum Ausdruck bringt, absolut. Mhm. Und natürlich kann diese Konstellation auch bedeuten, meine Beziehung zur Erde zu Nahrungsmitteln verändert sich ganz konkret. Mhm. Was möchte ich aufnehmen? Was vertrage ich noch? Auch die Rückkehr zu diesem Archaischen, dass zum Beispiel in den Großstädten die Leute immer mehr selbst anbauen, eigene Sachen oder sich irgendwelche Tüten von den Bauern von außerhalb liefern lassen. Und dadurch man sagt, ich arbeite mit dem, was da ist. Und koche auch ganz anders. Diese Konstellation kann es auch nach sich ziehen, dass der Metabolismus sich verändert und dass man bestimmte Dinge nicht mehr verträgt, die man vorher mochte und dafür aber etwas anderes braucht. Mhm. Das heißt nicht, dass jetzt jeder vegan werden muss, sondern es ist einfach die Frage, wie das im individuellen Fall sich gestaltet. Also wenn es da Veränderungen gibt, sind die kein Anlass zur Sorge, sondern eher zur Freude.
Mhm. Erwartet was Besseres.
Auf jeden Fall. Im dritten Haus geht es um die Werkzeugkiste, das unser Können. Was können wir manuell erstmal begreifen? Was lernen, wie lernen wir? Und das ist die Grundlage für das Denken. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen des Denkens, aber die primäre Basis des Denkens ist das Begreifen. Also wie denke ich, wie begreife ich, wie gehe ich vor, wie handle ich faktisch im Alltag mit meinen Werkzeugen? Und da könnte sich herausstellen, dass ich immer schon bestimmte Fähigkeiten hatte, die aber in der Erdepoche als Talent keine Bedeutung hatten, weil sie nicht einsetzbar waren für die Wertmaßstäbe der Erdepoche. Und dass zum Beispiel gewisse, ich sage jetzt mal, wenn es rhetorisch wäre, Vernetzungskapazitäten oder Fähigkeiten, zwischen den verschiedenen Disziplinen zu agieren und die zu kombinieren, dass die in der Erdepoche eben nicht bedeutsam war, weil da sollte alles in seiner Box sein. Und dass das plötzlich auftaucht, scheinbar neu, aber in echt ist es natürlich nicht neu, weil es immer schon da war. Es wird nur durch diese Konstellation aus der Latenz gehoben.
Mhm. Punkt. Habe ich nichts hinzuzufügen. Finde ich
jetzt. Warum nicht?
Gut getroffen und gut gesagt.
Naja, diese Geschichte mit, dass das Denken mit dem Begreifen zu tun hat. Und was ich so katastrophal finde, ist, dass wir in der Schule so viel Denkmüll in die Hirne rein geimpft bekommen, der mit dem Begreifen nichts zu tun hat. Und dadurch spaltet sich das Denken vom Begreifen ab. Und wenn ich etwas denke, was ich auch umsetzen kann, habe ich einen ganz anderen Bezug zu dem, was ich denke. Daher denken ja so viele Menschen so verschwurbelt und verschroben seit Jahren, weil das Denken nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie tun, sondern nur aus einer Denkwolke geboren sind. Wobei aus einer Denkwolke in echt ja gar nichts geboren werden kann, weil es ja kein Gebärvorgang ist. Aber ihr versteht, es ist dann ein Download.
Ein Download.
Ein Download, aber kein Gebären. Jetzt kommen wir zum Gebären, das vierte Haus. Wenn die Jupiter-Uranus-Konjunktion im vierten Haus ist, geht es um meine Beziehung zur Wurzel, zum Ursprung und zum Thema Heimat. Und Stier und Heimat kann so richtig finster sein. Das kann so richtig Blut und Boden, Heimatliebe sein. Und wir zuerst, das kennen wir auch gerade in der Welt, dieses Gefühl, was bedeutet eigentlich Heimat? Dann gibt es den Satz, jeder Mensch ist ein Ausländer überall, den ich sehr mag. Mhm. Es geht um die Urbeziehung zur Erde als Heimat. Ich finde das schön, wenn man zum Beispiel woanders ist und man sieht den Himmel, der leicht modifiziert ist, aber es ist der gleiche Himmel. Wir haben also von jedem Punkt der Erde, können wir die gleiche Beziehung zum gleichen Himmel haben, auch wenn er leicht anders ist oder die Pflanzen sind ähnlich. Also die Frage, wo verhafte ich an einem territorialen Ursprungs- und Heimatbegriff, der mich limitiert und der die Wirklichkeit der Vernetzung in der Natur ausschließt. Also das ist ein antifolkloristischer Aspekt, wenn man den da unten hat. Konkret kann das für den Einzelnen auch bedeuten, dass man merkt, so, ich muss die ganzen alten Hirschgeweihe von der Wand nehmen und ich möchte meinen Lebensraum innerlich verändern, neu gestalten. Mhm. Oder sogar, ich muss umziehen, ich muss auswandern. Vielleicht ist das Häuserl nicht mehr das Richtige für mich und ich merke, ich brauche vielleicht ein Tiny House oder ich werde Nomade, ich will gar nicht mehr irgendwo festleben. Das kann alles in diese Konstellation mit reinkommen.
Ja, es bringt einfach so eine emotionale Verbindung zu einem Thema mit. Ne, dass du, ich glaube auch, da berührt es dich mehr, wenn du dir die Frage stellst, wo bin ich eigentlich faktisch auf der Welt auch zu Hause, weil das was mit dem eigenen inneren Seelenfriedens zu tun hat, meiner Meinung nach.
Absolut. Das Thema zu Hause neu zu definieren, nicht über das Territoriale. Im fünften Haus geht es um meine Rolle im Gefüge, im Rudel. Und das fünfte Haus ist die Alpha-Tier-Position. Also jeder von uns hat mehr oder weniger stark ausgeprägt einen Alpha-Instinkt. Jeder möchte am meisten geliebt werden, am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Eben manche viel, viel mehr, andere viel, viel weniger. Aber das Thema ist in jedem Horoskop da. Und daraus ergibt sich eine bestimmte Rolle, die man innehat, die man erstmal bekommt durch die Abfolge der Geburten in der Herkunftsfamilie. Welche Position hat man da? Welche Position leitet sich daraus ab? Welche Position nimmt man ein? Wenn man den Stur in diesem Bereich hat, dann neigt man dazu, an einer Position festzuhalten, so wie früher im Patriarchat. Der alte Sack den Thron nie räumt und immer die gleichen Rituale hatte und die gleichen Gewohnheiten. Und diese Konstellation erfordert einen kompletten Neubegriff des Themas Führung, Alpha-Tier und Führung. Wie gehe ich als Alpha-Tier um? Das autoritäre Unterdrücken von anderen. Ich habe Recht, du hast nicht Recht. Ich sag dir, wo die Wahrheit ist, wenn du mir folgst. Diese ganzen Geschichten entsprechen eigentlich einer patriarchalen Alpha-Tier-Struktur, die auch weiblich eingesetzt werden kann im Sinne eines suggestiven Versuchs. Und das passt nicht dahin, weil Jupiter-Uranus heißt, es geht natürlich um eine Form des gegenseitigen Respekts und der Gleichwertigkeit, was nicht ausschließt, dass der Einzelne an bestimmten Fachpunkten eine Führungsrolle hat. Das ist ja das Thema des Myzels. Also Jupiter-Uranus in 5 ist praktisch die Myzel-Konstellation für den Einzelnen. Sich als ein Führungsteil in einem Myzel zu begreifen, sich als eine lokale Führungsposition in einem Netzwerk zu begreifen, anstatt zu sagen, ich bin der König des Netzes über euch alle.
Auf der persönlichen Ebene würde ich sagen, geht es dann auch darum, durchaus auch Positionen zu beziehen, oder? Also es gibt ja immer auch beides, entweder die Leute, die komplett führen und Leute, die gar nicht führen. Mhm. Und ist es nicht da auch die Ermächtigung, dass jeder sich trauen sollte, auch in gewissen Teilen in eine Führung zu gehen?
Stimmt. Das ist super. Ja, es geht auch um die, die sich sonst nicht trauen, dass die sich mal unter anderen Vorzeichen, wie man so schön sagt, trauen können, mal in eine Führungsposition zu gehen. Es kann sein, dass jemand überhaupt das erste Mal in seinem Leben in so eine Rolle kommt, weil er in einem Umfeld in so eine Rolle kommt, das vorher noch gar nicht da war.
Also Herausforderung angenommen, ist da ja, die Devise.
Sehr gut. Die Devise im sechsten Haus, im Folgehaus, hat das die Konsequenzen. Wie gehe ich mit meiner Position in der Gruppe um? Wo ordne ich mich zu sehr unter? Und wo ordne ich mich zu wenig unter? Darum geht es im sechsten Haus. Die Frage ist also, wie passe ich mich einer Situation oder einer Gruppe an oder wie passe ich mich da ein? Mhm. Und der eine passt sich ein, indem er wirklich in den Dienst der Gruppe sich hinten reinstellt. Aber zur Anpassung kann auch gehören, eine Führungsrolle zu übernehmen. Also da ist beides mit drin. Aber es ist die Frage, die bisherige Anpassung, also die Art und Weise, wie ich mich in Gruppen verhalten habe, die reicht nicht mehr. Ich darf meine Rolle in Gruppen komplett neu definieren. Ich weiß, dass in der Standardastrologie das 11. Haus mit den Gruppen assoziiert wird. Das 11. Haus sind aber die Netzwerke und das Verhalten in der Gruppe ist das 6. Haus. Mhm. Wie passe ich mich der Gruppe an? Weil jede Gruppe hat eine andere Dynamik, einen anderen Inhalt. Also gehe ich in eine Rolle. Also wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst in einen Club oder du gehst in eine Veranstaltung, in eine Lerngruppe, bist du da in der gleichen Rolle wie in deinem Yogakurs oder in deinem Ballettverein oder in deinem Schwimmclub? Welche Rolle nehme ich ein?
Und das kann ja sowohl eine sehr dominante Rolle sein, auch als auch eine sehr leise Rolle.
Genau.
Und da wird Jupiter Uranus jetzt sagen, wir machen es ein bisschen anders.
Genau, im Sinne von, du hast dich zu sehr an eine Unter- oder Überordnung gewöhnt und das passt nicht mehr, das wird dem Zeitgeist nicht mehr gerecht. Das Ganze kann sich dann auch auf die Gewohnheiten, die alltäglichen Gewohnheiten beziehen, wo man so einen Trott hat, wo man so merkt, ich habe eigentlich selber keinen Bock, jeden Samstag Pizza essen zu gehen, das muss nicht mehr sein. Es reicht jeden zweiten Samstag für den Stier.
Es reicht jeden Sonntag.
Hardcore wird es im 7. Haus. Mhm. Weil das 7. Haus ist der Speicher unserer inneren Bilder. Und die inneren Bilder bestimmen, was wir draußen in der Welt zulassen, auf allen Ebenen. Also unsere Vorstellungen, das, was wir vorgestellt haben zwischen uns und das Erleben der Welt, das ist im 7. Haus. Und die Frage ist immer, wo ist der Ursprung der Vorstellungen? Ist das familiär, kulturell, Außenwelt, Umwelt? Natürlich in unserer Zeit Werbung hat einen gigantischen Einfluss, die ja mit einer militanten Präsenz oder Penetranz versucht, sich in das Bewusstsein reinzubohren. Und diese Vorstellungen entscheiden, was ich glaube, was ich haben muss und was ich haben möchte. Wie ich leben möchte, wen ich als Partner möchte. Wenn ich einen Partner habe und ein Bild vom Partner habe, gehört da jemand dazu? Weißt du, wer dazu gehört?
Der Partner?
Ja, ich habe ein Bild von meiner Partnerin oder von meinem Partner.
Ja.
An das Bild gekoppelt ist noch eine weitere Person.
Du?
Genau.
Ah ja, gut.
Also wenn ich jetzt sage, gerade noch geschafft. Wenn ich jetzt sage, ich habe die Vorstellung von einer fantastischen Partnerschaft, grandios, flamboyant, Hollywood-esque, dann sehe ich mich ja als Teil dieser Partnerschaft. Also sehe ich mich auch so, wie ich die Partnerschaft erwarte. Wenn ich die Vorstellung habe, ja, Partner ist ganz nett, aber das kriege ich irgendwie nicht hin und ich kriege immer nur die dritte Wahl, also ich muss immer so scheiß Kompromisse machen, ist das auch eine Vorstellung. Wenn ich die Vorstellung habe, ich muss so und so leben, so und so viel verdienen, ich muss 3 Kinder haben, ein Haus, ein Swimmingpool, ein Ferienhaus, 3 Autos und noch 14 Dackel, ist das eine Vorstellung. Und diese Vorstellung bestimmt, was geschieht und was ich vor allen Dingen zulasse. Und wenn Jupiter Uranus, wenn der Gumminoppenflummi auf den Bilderspeicher unserer inneren Vorstellungsfestplatte geht, dann wirbelt er alles durcheinander. Das heißt, die Vorstellungen verlieren an Wert. Und das ist die Aufgabe auch, die alten Vorstellungen einfach mal so richtig kritisch zu hinterfragen. Und dadurch werde ich durch die Detachment, Entschuldigung, ich mag diese Anglizismen normalerweise nicht, aber weil mir der Begriff halt besser gefällt als alles, was ich im Deutschen dazu gefunden habe.
Kopplung.
Bitte?
Abkopplung.
Sehr gut.
Vielleicht durch die Abkopplung?
Durch die Abkopplung sehe ich plötzlich Varianten und Möglichkeiten, die ich vorher nicht auf dem Bildschirm hatte.
Also sehe ich Leute damit auch in einem anderen Licht vielleicht?
Komplett. Mhm. Ich bin offen für Leute, die ich vorher zum Beispiel auch vielleicht aus Arroganz oder aus Vorstellung ausgeschlossen habe. Mhm. Also diese Konstellation ist die extremste, weil sie am meisten öffnet für was Neues. Mhm. Und im nächsten Haus, im achten Haus, geht es um die Bindungsmodalitäten. Wie binde ich mich? Was ist die Voraussetzung? Wenn ich den Stier im achten Haus habe, dann brauche ich ganz viel Sicherheit in der Bindung. Dann ist mir das ganz wichtig, dass wir vielleicht gemeinsame Verträge haben, gemeinsamen Besitz und all diese Dinge, die da so schön rumschwirren können. Und sage, das ist die Voraussetzung dafür, dass es eine solide, eine Verbindlichkeit gibt. Und der Jupiter Uranus, der Gumminoppenflugi, sagt, das brauchst du ab heute nicht mehr zu sehen. Und das heißt, du wirst herausgefordert, in deinem Potenzial, in deiner Fähigkeit, dich zu binden, ohne diese ganzen Sicherheitsstrukturen und Maßnahmen. Und zu gucken, wie könnte denn eine Bindung auf eine andere Art und Weise trotzdem verbindlich sein? Und das ist gerade für die Luftepoche ein wichtiges Thema, in der ja die Wahlverwandtschaft immer wichtiger wird. Und wenn man sagt, Wahlverwandtschaft gehört zur Familie, wie könnte man sagen, wie ist es möglich, die Verbindlichkeit innerhalb der Wahlverwandtschaft? Denn in der Erdepoche galt, Blut ist dicker als Wasser und die Tante Gertrud nervt, aber sie ist jedenfalls immer da. Mhm. Dann ist es keine Kunst, das ist so eine stiermäßige Sicherheitsvorstellung von Verbundenheit. Mit einer Freundschaft durch dick und dünn zu gehen und am Ball zu bleiben, das ist zum Beispiel eine andere Art der Dimension der absoluten Verbindlichkeit und auch eine sehr schöne. Mhm. Nicht umsonst haben die Griechen die Freundschaft als die höchste Form der Liebe benannt. Daraus ist schön, oder? Mhm. Und daraus ergibt sich das neunte Haus, nämlich die Vorstellung der Perspektive des gemeinsamen Weges. Die ändert sich dadurch natürlich dann auch. Das heißt, wenn ich vorher wusste, ich habe also ein Ziel, ich möchte diese und jene materiellen Errungenschaften in meinen Partnerschaften, welcher Art die auch immer sind, diese konkreten materiellen Ziele erreichen. Und wenn ich sie erreicht habe, .com, Schluss. Das heißt, plötzlich merke ich, mich engt das alles ein. Dieser ganze Vorstellungskram, was da alles sein muss, damit es eine Zukunft hat, auch zu öffnen hin, welche Wege könnten zukunftsträchtig sein. Welche gemeinsamen Abenteuer, die nicht unbedingt materieller Natur sind, können bindend sein und das Gefühl der Sinnhaftigkeit in eine Beziehung reinbringen?
Ist das neunte Haus ist das Haus des Weges und kann es auch bedeuten, dass diese Konstellation hervorruft, dass ich mich plötzlich auf oder in einem anderen Licht sehe und meinen Weg in einem ganz anderen Licht sehe, also dass ich vielleicht auch anders darüber nachdenke, wie ich meine Talente im Leben einsetzen möchte?
Auf jeden Fall, weil sich ja was öffnet. Ich hatte ja vorher eine limitiertere, also eine beschränktere Sicht auf die Möglichkeit meines Weges. Und das kann auch bedeuten, dass ich sage, ich möchte auch was nochmal ganz neue Dinge lernen. Mhm. Also ich möchte ganz andere Dinge im Abenteuer in meinem Leben erleben, ganz andere Welten kennenlernen. Und dann haben wir das zehnte Haus, da sind wir im vierten Quadranten, und da geht es um den Status quo, was ja zu dem Thema passt. Mhm. In der Vergangenheit zum Beispiel, als ich in meinem ersten 20 Jahren aktiver Astrologe war, war das noch verdammt schwer, zum Beispiel mit der Astrologie einen Status zu haben. Es sei denn, man machte irgendwie so Esoterik, Walla Walla oder sowas. Oder Musikantenstadel ging auch irgendwie, weil da zumindest Geld floss. Aber richtige Astrologie hatte überhaupt gar keine Anerkennung, keinen Status. Und das zehnte Haus symbolisiert den Status, also sowohl den Maßstab der Gesellschaft für das, was Status ist, als auch den Status, den ich selber habe. Also wenn ich zum Beispiel eine Sache lange mache, ist das ja auch etwas, da entsteht etwas. Aber die Vorstellung von Status quo im Zeichen Stier ist natürlich unheimlich an die Akkumulation von Werten gekoppelt, und zwar von materiellen Werten. Mhm. Als Status, da haben wir das Ding explizit vor der Haustür. Und wenn der Gumminoppenflummi da durchgeht, verändert sich meine Vorstellung von dem, was im Leben bedeutsam ist. Also bedeutsam ist nicht mehr nur materieller Wert, sondern der Wert einer anderen Verbindung und einer andersartigen Vernetzung. Also eine ganz andere Perspektive auf Dinge, die plötzlich bedeutsam sein können. Mhm. Und das ist ja etwas, was
man... Der Blick über den Aktenkoffer. mit dem Geld öffnet sich dann. Und man sieht, dass es da Mitarbeiter gibt, um die es sich wert ist, sich zu kümmern.
Zum Beispiel. Aber auch zu sagen, das, was wir zum Status quo zulässig, als zulässig erachten, darf viel, viel mehr sein. Mhm. Wie zum Beispiel natürlich die Pharma-Lobby gar kein Interesse daran hat, dass viele alternativheilkundliche Maßnahmen einen Status quo bekommen. Was natürlich in einer solchen Zeit vollkommen unangemessen ist. Das ist ja eine auch eine Art der Kontrolle. Und zu sagen, es gibt diese Parallelwelten und jedes oder jede Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, kann parallel existieren. Mhm. Damit kommen wir ins nächste, ins 11. Haus. Die Netzwerke etablieren einen Status quo. In Köln nennt man das den Klüngel, der Kölsche Klüngel.
Ja.
Der Klüngel ist die Seilschaften, in die man sich begibt, um seinen Status quo zu etablieren. Und im Stier ist das Klüngelhafte besonders verklüngelt. Das heißt, da geht es wirklich um einen materiellen Status quo, da geht es um Sicherheit durch den Klüngel, in dem man sich bewegt. Es geht um, wie nennt man das, Vetternwirtschaft?
Die Geschäfte bleiben in der Familie, ja.
Ja, genau, sowas. Oder im Klüngel halt so.
Im Klüngel.
Das ist eine größere Art der Familie. Und Jupiter-Uranus bedeutet, dass man sich komplett anderen Kreisen und Netzwerken öffnet, wodurch ja andere Verbindungen entstehen kann, die dann wiederum das Thema, was man macht, auch unter Umständen weltweit verbreiten und vernetzen können. Und dadurch entstehen ja auch wiederum andere Möglichkeiten, als wenn man nur in seinen kleinen revierbezogenen Klüngel hocken bleibt. Was grinst du da so frech?
Ich muss so grinsen, weil ich denke an die Inseln der Nordsee. Mhm. Da ist Klüngel ein ganz großes Thema. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die mit dieser Uranus-Jupiter-Konstellation konfrontiert werden und die sich plötzlich öffnen müssen für Menschen vom Festland, dann bin ich einfach sehr gespannt, was da passiert und freue mich auf meinen nächsten Urlaub auf Langeoog.
Ja, da wird es wahrscheinlich viele Postkarten geben. Damit kommen wir ins 12. Haus. Das 12. Haus ist all das an Wirklichkeit in der Welt in einer Zeit, was durch den Status quo und den Klüngel nicht abgedeckt wird. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das viel, viel mehr als das, was abgedeckt wird. Also ich nenne es ja immer die verborgene Wirklichkeit. Die verborgene Wirklichkeit ist so viel größer als alles, was alles, worüber wir meinen, etwas zu wissen. Und da geht es um meine Beziehung zur verborgenen Wirklichkeit. Also meine Beziehung zum Ungreifbaren. Zu dem, was ich mit dem Verstand nicht mehr verstehen kann. Und mit dem Stier möchte ich, im Stier im 12. Haus möchte ich eine Sicherheit der Orientierung im Ungreifbaren haben. Hast du eine Idee, wie man sowas bewerkstelligen kann?
Ich glaube, mir fällt gerade nichts ein.
Du hast ein bestimmtes Glaubenssystem. Ein Glaubenssystem kann dir ja Sicherheit geben. Mhm. Du kannst eine bestimmte Vorstellung von Esoterik haben. Du kannst eine bestimmte Vorstellung von Schwingungen haben, die dir eine Orientierung geben. Mhm. Das heißt, es hängt immer davon ab, warum mache ich die Dinge, wie ich sie mache. Also, und da gibt es also Anteile, die an etwas festhalten lassen oder die das möchten, damit ich das Gefühl der Sicherheit im uferlosen Raum habe, der Orientierung in dem Bereich, in dem es mit den normalen Werkzeugen keine Antworten gibt. Mhm. Also das heißt, der sogenannte mystische Bereich, kann man sagen. Und wenn die Spiritualität aus der Tendenz der Selbstoptimierung so eine Art Marketingzwang wird, ist das ja eine simulierte Beziehung zum Spirituellen. Das ist ja eine Art Funktionalisierung. Mhm. Und bietet auch eine Art Orientierung, obwohl man sich vielleicht der Frage, was heißt das eigentlich, dieses Riesenfragezeichen? Kann ich das überhaupt aushalten, dass es Dinge gibt, die ich nicht beantworten kann? Mhm. Und das provoziert der Gumminoppenflummi in dem Bereich, eine ganz andere Beziehung zu dem Nicht-Beantwortbaren aufzubauen.
Vielleicht auch über den Körper, oder? Also ich habe mich so ein bisschen mit sowas wie Embodiment beschäftigt, wo es darum geht, dass du ja Themen erstmal wieder fühlbar machst über deinen eigenen Körper. Und das könnte ja auch eine schöne Einlösung sozusagen dieser Thematik sein, wenn du dich dem öffnest, dass Körper und Geist und das, was ich glaube, wieder eine Einheit werden.
Du kannst es auch übertragen, weil das 12. Haus ist ja die Welt und nicht dein Körper. Mhm. Über dein körperliches Empfinden von Natur. Stier ist auch die Natur. Und die Natur ist ja viel mystischer. nur weil wir diesen analytischen Blick auf die Natur hatten, den getrennten Blick und die Natur ein objekthafter mechanischer Kasten, Bauwerkskasten ist. Aber in der Natur das Mystische, das Verbundene zu spüren, was aber nicht alles erklärbar sein muss, im Sinne unseres Verstandes, das wäre auch eine Variante dafür.
Ja, schön.
Ist für manche Naturen als Challenge nicht zu unterschätzen, aber das macht nichts. Das ist ja der Aspekt dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden. Das ist ein entscheidender Moment des Übergangs in die Luftepoche. Jetzt können wir zur Unterstützung noch sagen, weil wir uns ja vorgenommen haben, nicht groß über die Tageskonstellation in diesen beiden Wochen zu reden, dass am 29. April die Venus in Stier geht, in ihr eigenes Zeichen, was also das Thema, was wir gerade besprochen haben, alles mit Sinnlichkeit und Unmittelbarkeit stärkt. Und am 30. April geht der Mars in Widder. Und das stimuliert den Mut, also auch den Mut in das Neue, zum Abkoppeln, zum Neueintauchen. Ricarda, ich danke dir.
Ich danke dir sehr für diese hoffnungsbringende Folge.
Es war mir eine Freude und wir wünschen euch alles Beste mit diesem wunderbaren, gigantischen Gumminoppen-Flummi. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns, wenn ihr auch für zukünftige Podcast-Folgen Vorschläge, Themen habt oder Horoskope, die besprochen werden könnten.
Und wenn ihr Lust habt, bei der astrologischen Ausbildung von Alexander dabei zu sein, dann dürft ihr gerne auf seiner Internetseite schliefen.eu schauen. Da findet ihr unter Ausbildung ein Kontaktformular, was anscheinend manchmal ein paar Fehlfunktionen aufweist. Also sendet das Formular ruhig ein paar Mal ab. Wir bekommen eure Nachricht auf jeden Fall. Und es sind noch wenige Plätze für September frei und noch ein paar mehr für den Zyklus, der im März 25 startet. Und es lohnt sich auf jeden Fall.
Vielen Dank. Und bis in 2 Wochen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.